Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 28. Dezember 2021. Herzlich willkommen bei unserem Spezialjahresendprogramm in den Davoser Bergen auf den Spuren des magischen, des mythischen Zauberbergs. Und neben mir steht Medizinhistoriker Thomas Mannkenner, Weltwoche-Autor und Universalgelehrter Christoph Mörgli, Professor Christoph Mörgli. Lieber Christoph, wo sind wir hier? Bitte erzähl uns, das ist ja ein wunderschönes Berghotel und ich glaube ein ziemlich bekanntes Berghotel, wo wir uns jetzt gerade hier aufhalten.
Ja, wir sind vor dem früheren Sanatorium Schatzalp, weit über Davos. Und dieses Haus wurde gebaut um 1900. Ebenfalls die Standseilbahn, die hier aufführt. Und seit 1954 wird das aber als normales Familienhotel geführt, ist also nicht mehr Klinik. Kommt aber verschiedentlich vor im Werk Zauberberg von Thomas Mann. Er hat ja die realen Ortsbezeichnungen gewählt, im Gegensatz zu den Buddenbrooks, wo alles im Unverbindlichen bleibt.
Ja, eben, das ist ja die große Frage, die man hat. Ich laufe mal ganz kurz hier schnell rüber, wir kommen dann gleich wieder zurück, um Ihnen hier diese Prachtkulisse vorzuführen, meine Damen und Herren. Das ist also die Vorderansicht, wenn man so will, des Berghotels Schatzalps. Hinter uns noch ein etwas wackeliges, altes Gebäude. Da sehen wir dann noch, kaum zu erkennen natürlich hier auf dem Bildschirm, gelbe Bettgestelle, das waren die alten Liegen der Tuberkulosepatienten. Das war eine Luxusklinik für Kranke, für wohlhabende Europäer, die da hierher gekommen sind in die Davoser Höhenluft. Christoph, ist das nun der eigentliche Schauplatz des Zauberbergs, dieses Hotel?
Noch wichtiger war das Sanatorium von Dr. Jessen. Das Waldsanatorium. Da war nämlich Katja Mann ein halbes Jahr lang als Patientin in Anführungszeichen. Wir wissen heute, dass sie mit aller Wahrscheinlichkeit keine Tuberkulose hatte, aber da war sie ein halbes Jahr lang und Thomas Mann hat sie hier 3 Wochen besucht.
Und wo ist dieses Waldhotel jetzt gesehen von der Schatzalp aus betrachtet?
Das ist etwas unterhalb. Wir sind hier auf über 1800 Meter Höhendifferenz zum Meer und Thomas Mann hat den Spazierweg oft gemacht und heute ist das ein Thomas Mann-Weg mit verschiedenen Informationstafeln. Davos hat sich mit Thomas Mann versöhnt, spätestens 2008. Das war lange nicht so. Die Davoser waren nicht immer ganz begeistert über diesen Zauberberg.
Ja, das ist, da werden wir darüber noch sprechen, dann werden wir das Buch in einer unserer nächsten Sendungen genauer auseinandernehmen. Das gab ja ein Gegenbuch noch, das von den Davosern in Auftrag gegeben wurde, beim Schriftsteller Erich Kästner, der Zauberlehrling, das war sozusagen das Anti-Thomas-Mann-Werk. Also hier gab es eine Art Schlacht der Literaten. Doch jetzt sind wir hier an diesem luxuriösen Ort mit großer Geschichte und ein ganz spannendes Kapitel für Davos ist natürlich die Krankheit, um die es da geht und die Krankheit, die, wenn man so will, auf eine morbide, aber auch irgendwie auch wieder faszinierende Art und Weise den Weltruf von Davos begründet hat, nämlich die Tuberkulose. Christoph, du bist Medizinhistoriker, du kannst es aus dem Vollen schöpfen. Was ist das mit dieser Tuberkulose? Warum wurde das zu einem so großen Thema im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Warum waren so viele Leute krank an dieser Tuberkulose? Wie kam das Ganze überhaupt zustande?
Ja, im 18., vor allem dann im 19. Jahrhundert wurde diese Tuberkulose, auch Schwindsucht genannt, wenn sie die Lunge erfasste, zu einer eigentlichen Volksseuche. Sie hat zwar alle Schichten umfasst, aber die sozial Benachteiligten waren wegen der hygienischen Zustände noch schlechter dran. Es ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Robert Koch hat ja 1882 den Erreger entdeckt, das Bacillus, wie man damals nannte. Heute spricht man von Mycobacterium. Und man hat versucht, dagegen etwas zu tun. Das Mittel der Wahl war eben eine streng geregelte Liegekur. hier zum Beispiel in Davos. Man hat gewetteifert mit Kurorten in der Côte d'Azur oder irgendwo am Mittelmeer.
Karlsbad war auch noch so eine Adresse.
Karlsbad war eine Adresse, allerdings hat man die Tuberkulösen nicht so gern empfangen in den Badeorten. Man wollte da natürlich Infektionen vermeiden. Man ging aber zum Teil auch zu Traubenkuren nach Meran in Südtirol. Also es gab da verschiedenste Möglichkeiten. Aber hier Davos, die typische Liegekur, streng geregelt, kasernenartig mit wirklich festen Liegezeiten.
7 bis 8 Stunden Liegezeit, also streng verordnet. Und Davos warb damals mit dem Slogan Mekka, das neue Mekka der Schwindsüchtigen. Man kann wirklich aus allem auch irgendwie Reklame machen. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Erzähl noch etwas von dieser Krankheit, Tuberkulose, die ja interessanterweise jetzt wieder etwas auf dem Vormarsch ist, nicht zuletzt auch eingeschleppt, wieder migrationsgetrieben gewissermaßen. Also ich will ja nicht eine neue Krankheitspanik auslösen, das sind reine sachliche Feststellungen. Tuberkulose, was ist das für eine Krankheit? Woran sind die Leute da erkrankt bei dieser Schwindsucht?
Ja, das Bakterium kann tatsächlich alle Organe befallen, auch die Knochen, auch die Haut, auch Leber und Niere. Man sprach dann von galoppierenden Schwindsucht, wenn dann eben das Bakterium wirklich in den Körper eindrang und sich überall ausbreitete. Es begleitet von fiebrigen Zuständen, von Blut. Husten, von Schwäche natürlich, Appetitlosigkeit. Man hat aber versucht, die Leute wirklich richtig gehend zu messen. Es gab unendlich viele Mahlzeiten immer wieder, denn das Gewicht spielte eine ganz große Rolle als Zeichen der Besserung.
Und hatten diese Kuren eigentlich irgendetwas gebracht? Ich meine, war das Placebo-Effekt oder hat die Davoser Höhenluft tatsächlich dieses Virus, dieses Bakterium in die Knie zwingen können? Nützten die Liegekuren etwas?
Heute weiß man, dass für Allergien oder für Asthma Davos sehr gut ist. Es gibt auch heute noch Heilstätten, wo man sich gut erholen kann, wo entsprechende Kranke auch Genesung finden. Aber bei der Tuberkulose sind wir heute vorsichtig. Es war ein gutes Geschäftsmodell, aber zur Gesundung hat es möglicherweise nicht unbedingt beigetragen. Also das ist sehr umstritten und das kommt ja dann auch im Zauberberg vor. Man hat die Toten wirklich hier die Schlittelbahn runtergebracht in den Särgen.
Diskret
bei Nacht, damit da keine Panik ausbrach. Man hat auch gesagt, die entsprechenden Leute seien abgereist.
Bedeutende Persönlichkeiten waren in Davos. Einige davon haben wir gestern erwähnt. Robert Louis Stevenson, Christian Morgenstern, auch Sir Arthur Conan Doyle, der Erfinder des Sherlock Holmes. Das hatte eine etwas todessehnsüchtige, glamouröse Qualität da im Fantasy-Eckle. Das wird ja dann auch eingefangen von Thomas Mann. Erzähl doch noch etwas über diese medizinisch morbid glamouröse Seite des Davoser Kurtourismus.
Ja, generell hatte die Tuberkulose etwas Veredelndes. Also man hat Damen beschrieben, wie sie halt dann etwas hektisch werden. Die Wangen sind gerötet, die Augen etwas fiebrig. Das hatte wie eine erotische Komponente noch im Gegensatz zu dann eher hässlichen Krankheiten wie Krebs. Das hatte man nicht so gern, hat es auch nicht künstlerisch veredelt. Und wir denken beispielsweise an Schriftsteller wie Alexandre Dumas, den Jüngeren, die Kameliendame, dann genial vertont in der Traviata, La Traviata von Verdi. Und es gibt andere Kunstwerke, die die Tuberkulose beschreiben. Die sind Sonderzahl, da kann ich gar nicht beginnen mit aufzählen.
Für mich passt das etwas kulturgeschichtlich in diese Zeit. Ich habe mich jetzt nie natürlich so intensiv mit Krankheiten auseinandergesetzt wie du, aber für mich ein ganz wichtiger Autor war Edgar Allan Poe, der Amerikaner, der ein Begründer des Detektivromans war, aber auch der literarischen Horrorliteratur. Und auch dort spielen Menschen eine Rolle, die so dahinschwinden, die gleichsam verdampfen, die entschweben, die bleich, sein großes Thema, die Narkolepsie, lebendig begraben, so Urängste. Warum kam dieses schwindsüchtige Klima, dieses Schwindsucht als Zivilisationsideal, wieso kam das ausgerechnet in diesem Fin de siècle derart zum Tragen, auch diese literarische Sublimierung?
Es ist natürlich eine historische Realität. Wir müssen wissen, die Schweiz etwa mit 3,5 Millionen Einwohnern hatte 15% der Toten an Tuberkulosen. Das ist natürlich eine enorme Anzahl. Also das war wirklich ein Problem. Es war übrigens auch ein Problem des Tierbestandes. Die Rindertuberkulose musste dann ausgerottet werden. Man hat eben auch auf die Milchqualität dann schauen müssen. Und so gesehen dürfen wir nicht vergessen, das ist nicht einfach ein literarisches oder ein soziales Konstrukt, sondern das war eine reale Krankheit, ein Bakterium, mit dem man es sehr schwer hatte. Robert Koch hat etwas allzu früh behauptet, er hätte einen Impfstoff dagegen. Dann gingen alle Leute, die es sich leisten konnten, nach Berlin und es erwies sich als Katastrophe, denn es half nicht. Man musste sehr lange warten noch, bis dann 1944 ein Herr Waxman in den Vereinigten Staaten das Streptomycin dagegen erfand. Und seither ist die Tuberkulose im Prinzip heilbar.
Ja. Als ehemaliger Kulturjournalist interessiert mich natürlich auch hier etwas die kulturelle Dimension dieser Krankheit. Und mich erinnert das auch die neuerliche Lektüre des Zauberbergs. Da kommt bei mir immer ein Begriff wieder auf. Und der passt irgendwie auch zu den Beschreibungen, die du jetzt gerade gegeben hast, zum Thema Schönheitsideal, dieses etwas wässrig-fiebrige Décadence. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang zwischen dem, was man heute im Rückblick als die Dekadenz des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts bezeichnet und dem, was krankheitsmäßig da abgegangen ist, oder sind das einfach Zufälligkeiten?
Nein, das sind keine Zufälligkeiten. Die Kunst ist tatsächlich nahe am Tod. Das hat ja auch Thomas Mann immer wieder betont, seine Faszination des Zerfalls, des Verfalls, die Todessehnsüchte, die irgendwo immer dabei sind. Und das haben natürlich Künstler mehr als andere Mitmenschen schildern können in eindrücklicher Form. Sie haben es auch besser gespürt.
Und das Interessante ist ja, dass damals, Christoph, auch eine ganze Welt zerfallen ist. Und dieser morbide Charakter, der hier auch literarisch zu einem Weltdenkmal, wenn man so will, verdichtet wurde, die monarchische Welt, das alte Europa, das, was Stefan Zweig als die Welt von gestern wunderbar beschrieben hat, operettenhaft beschrieben hat, könnte man sagen. Diese Welt ist damals irgendwie auch an Schwindsucht zugrunde gegangen. Dieses ganze monarchische, Jahrtausende alte, die Prachtentfaltung. Ist das auch irgendwo, kommt diese Ahnung des Zerfalls einer ganzen Welt in dieser künstlerischen Gestaltung der Krankheit zum Ausdruck?
Eindeutig, die Zeit ist ja fiebrig, die Zeit ist hektisch, die Zeit ist nervös. Man spricht auch vom nervösen Zeitalter. Es gab auch verschiedenste Nervositätskrankheitsbilder, Neurasthenie und so. Wir sind heute davon abgekommen, die Nervosität oder die Hysterie vor allem den Frauen zugeordnet. Nervosität hat auch Männer offensichtlich befallen und mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist dann für viele Menschen wie eine Erlösung da. Übrigens auch für Thomas Mann. Plötzlich sagt er, ich bin ja Teil des Volksganzen. Ich habe mich bisher als Einzelgänger empfunden. Plötzlich bin ich bei denen, die Hurra schreien. Hat er dann zu Verwerfungen mit dem Bruder geführt, diese Begeisterung für die deutsche Sache im Weltkrieg. Aber sehr viele auch in den anderen Nationen haben das wie eine Befreiung empfunden. Endlich ist es vorbei mit diesem fiebrig-hektischen Warten auf irgendetwas, das nicht eintrifft. Und es kam zum großen Krieg, zur Katastrophe, zum Untergang einer alten Welt. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie ein Weihnachtsfest vor 1914 aussah. Da gab es also 18 Gänge in den bürgerlichen Familien. Das war eine Opulenz, unglaublich. Wir könnten das gar nicht mehr in uns aufnehmen. Also alles einfach ganz anders und das ist dann zerfallen.
Und ist der Zauberberg, Christoph, ist das ein Buch, das im Grunde noch im Alten schwelgt, sozusagen in einer Art sehnsüchtigen Ahnung der Großartigkeit dieser alten Welt? Oder ist das schon ein Roman, der den Zerfall, der den Zusammenbruch, der das der den Kollaps dieser Welt beschreibt und vielleicht auch schon Perspektiven der Zukunft? Man muss vielleicht wissen, Thomas Mann, phasenweise selber angekränkt durch den Hurra-Patriotismus da im Zweiten Weltkrieg, der Zauberberg dann etwas, glaube ich, nuancierter, etwas geläuterter. Ja, wie steht dieser Roman in dieser Zeit?
Thomas Mann hat sich selber nie als modernen Menschen empfunden, aber der Roman ist eindeutig modern. Das haben die Zeitgenossen gespürt. Dieser Roman führt in die Zukunft. Dieser Roman ist ein großartiges Panorama, nicht nur eben einer Vergangenheit, sondern von etwas, das uns auch in Zukunft angeht. Und ein moderneres Werk gab es eigentlich damals nicht. Und diejenigen, die das spüren konnten, haben es auch verstanden. Am schlechtesten zuerst die Mediziner.
Ganz zum Schluss noch, gehen wir zurück zur Krankheit. Ich meine, da könnte man eine Stunde lang darüber diskutieren. Diese hochfaszinierende Übergangszeit, diese Dekadenz, diese Morbidität, dieses Fiebrige. Es gab ganz berühmte Patienten der Tuberkulose, auch ganz berühmte Opfer der Tuberkulose. Welche Namen kommen dir da in den Sinn?
Ja, da ist natürlich Schopper ein berühmter Patient, der da lange auch gelitten hat. Da ist Anton Tschechow ein ganz bedeutender Patient. Christian Morgenstern wurde genannt. Franz Kafka ist Patient. Dann Vivien Leigh, sagt man, glaube ich, die berühmte Darstellerin der Scarlet, hat an Tuberkulose gelitten bis zum Schluss. Die kann übrigens auch spät noch eintreffen. Das ist nicht unbedingt nur eine Krankheit der Jugend. Zum Glück haben es die meisten überstanden und dann eine Immunität erlitten, in Anführungszeichen, oder eine Immunität erreicht. Man muss eben einfach wissen, dass praktisch alle Menschen irgendwann mit diesem Bakterium in Verbindung kamen. Die Frage war dann, wie man darauf reagierte.
Und vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, es gibt den Zauberberg, dieses literarische Monument der Tuberkulosezeit. Der definitive Corona-Roman ist noch nicht geschrieben worden. Ist er noch interessant? Ich meine, Corona hält die Welt in Atem wie vermutlich viel stärker als die Tuberkulose. Da gibt es ja verschiedene Fieberstufen bei Corona. Politfieber, Informationsfieber, Panikfieber, dann das reale Fieber, die reale Krankheit, das Ganze wirbelt da durcheinander. Gibt es da vielleicht einen Hinweis, warum inspirierte die Tuberkulose die Literaten und warum findet sich bis jetzt kein irgendwie halbwegs bedeutender Corona-Roman?
Es wurde natürlich schon einiges geschrieben bislang, es hat sich noch nichts so richtig durchgesetzt. Wir werden sehen, ob es dann den definitiven Roman gibt. Es ist natürlich auch noch nicht so eine lange Vorlaufzeit. Wir hoffen ja nicht, dass das sich chronisch entwickelt. Momentan ist natürlich die Analogie zur spanischen Grippe von 1918-19 etwas näher liegend beim Corona als vielleicht der Vergleich mit der Tuberkulose.
Wurde die auch literarisch verarbeitet, eigentlich die spanische Grippe?
Ja, großartig, auch hier in der Schweiz durch Meinrad Inglin im Schweizer Spiegel. Der hat diese traurige Zeit, diese entsetzliche Zeit mit 25.000 Toten, damals unglaublich viele, vor allem auch Jüngere, hauptsächlich Männer, aber auch Frauen, die da gestorben sind, dann die Zeit des Generalstreiks hat sich überlagert, war natürlich auch nicht sehr günstig. Truppenaufgebote und Streikaufgebote auf der anderen Seite. Also Meinrad Inglin hat das 1938 im Schweizer Spiegel sehr, sehr schön dargestellt.
Hochinteressant, lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zeit ist schon wieder um. Das geht vergeht wie im Fluge. Ich bewege mich jetzt mal noch ganz kurz hierhin, um Ihnen vielleicht einen Ausblick zu bieten ins Tal. Ich muss hier schauen wegen dem Licht der Sonne. Sie sehen da hinter mir im Tal, das ist Davos, das sind die Ausläufer der Stadt Davos, die höchstgelegene Stadt in den Alpen. Und hier noch einmal ganz zum Schluss diese großartige, fantastische Kulisse des Berghotels Schatzalp, Berghof genannt. Im Roman, glaube ich, von Thomas Mann, ist das richtig, Berghof?
Ja, es wäre dann gemeint natürlich das Sanatorium Dr. Jessen, die Schatzalp, ist als Schatzalp benannt.
Ist das, okay, alles klar. Vielen Dank für diese präzisen Angaben. Ich mache noch eine ganz letzte Einschaltung hier, damit Sie wirklich die Patina der Zeit sehen können. Das ist jetzt ein Flügel, da hat man das Gefühl, da ist jetzt gerade Thomas Mann mit seiner Katja beziehungsweise mit seinem Settembrini und Hans Castorp herumdefiliert. Da sehen Sie also wirklich hier noch die Jugendstil-Wölbungen und Verzierungen und die bereits etwas verwitterte Außenfarbe. Meine Damen und Herren, das war's heute von Weltwoche Daily aus Davos vom Zauberberg. Und wir werden in unserer morgigen Sendung uns mit dem Thema Thomas Mann noch etwas eingehender beschäftigen, mit dieser bedeutenden Persönlichkeit, die ja in den Stürmen der Geschichte zu überleben hatte, aus einer alten Welt kam und am Schluss in der quasi Hypermoderne landete zur damaligen Zeit und auch selbstverständlich mit faszinierenden Bezügen zur Schweiz und auch zur Weltwoche, meine Damen und Herren. Zum Beispiel sein Sohn Golo Mann, der Historiker, war lange Jahre ein Leitartikler bei unserer Zeitung, und ich werde Ihnen dann morgen im Gespräch mit Medizinhistoriker Christoph Mörgeli erklären, wo da die faszinierenden Anekdoten sind. Meine Damen und Herren, mit einem letzten Blick hier in die Weiten der Berge, in die Weiten der Davoser Berglandschaft, hier wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag, und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.